Ja, also nochmal hallo und herzlich willkommen zum heutigen Online-Impuls, ja, gemeinsam mit Bodo. Kurz zu mir, mein Name ist Mirko vom Team Upsalzboom Kultur und Entwicklung und ja, ich freue mich zum wiederholten Male, ja, heute meinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir gemeinsam eine, ja, gute Stunde verleben. Das Thema heute heißt, wieso die Absicht einer Führungskraft entscheidender ist als ihre Kompetenz. Und dazu hat Bodo einige Gedanken mitgebracht. Die Stunde wird folgendermaßen aussehen. Und zwar wird Bodo gleich einige, ja, Gedanken zu dem Thema äußern, sich etwa 30 Minuten dafür Zeit nehmen. Und nach den 30 Minuten seid ihr als, ja, Teilnehmer herzlich dazu eingeladen, zu dem, was ihr wahrgenommen habt oder verstanden habt, Fragen zu stellen. Wir arbeiten mit Zoom und da gibt es unter Reaktion die Handheben-Funktion. Das heißt, wenn ihr dann eine Frage habt, dann nutzt ihr bitte die Handheben-Funktion und in der Reihenfolge der gehobenen Hand wird mir das angezeigt. Dann werden wir euch namentlich benennen und ihr könnt dann eure Frage stellen und dann bauen wir darauf den weiteren, ja, Dialog auf. Ansonsten sollte die Funktion nicht vorhanden sein, weil es eine ältere Zoom-Version ist, könnt ihr auch einfach in den Chat schreiben, mich persönlich anschreiben und dann werden wir die Frage auch gerne berücksichtigen. Ja, also nochmal herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid und jetzt, Bodo, leite ich weiter an dich.
Ja, Mirko, ganz lieben Dank und ja, herzlich willkommen auch meinerseits. Ich freue mich, viele von euch wiederzusehen. Das ist sehr schön, wenn auch nicht zum Beispiel von Langeoog, sondern jetzt von anderer Stelle, Sven. Hast also den Weg aufs Festland wieder zurückgefunden. Ja, ich freue mich. Ich sehe Upsalzboomer, ich sehe alte Bekannte, neue Gesichter. In jedem Fall freue ich mich, gemeinsam mit euch das Thema zu bewegen. Ja, wieso die Absicht einer Führungskraft entscheidender sein kann als ihre Kompetenz. Was ich da vielleicht direkt vorwegnehmen möchte, es geht hier nicht um entweder oder. Ne? Also es braucht schon beides, eine Absicht und eine Kompetenz, um letztendlich Führungskraft sein zu können. Aber in den vergangenen Wochen und Monaten habe ich mich immer öfter damit beschäftigt, mit der Absicht einer Führungskraft. Und es gab verschiedene Anlässe dazu. Also ein Anlass war im letzten Online-Modul zum Beispiel die Frage von Sven, ja, zum Thema Politik und Politiker, ne? Also wie meine Einschätzung wäre. Dann gab es eine Radio-Interview-Anfrage eines Senders. Da ging es um eine ähnliche Fragestellung. Ja, welche Führungsqualität braucht ein Politiker zum Beispiel? Dann habe ich einen Artikel in der Zeit gelesen, der hieß Schluss mit der Selbstbespiegelung. Also ja, da ging es auch um die Motivation von Politikern, aber nicht nur im politischen Segment, sondern als ich vor kurzem in der Bahn unterwegs war, da sah ich in diesem DB-Heft eine Überschrift mit Goretzka, dem Fußballspieler der deutschen Nationalmannschaft, mit dem Titel Ich will Chef werden. Und als ich das damals gesehen habe, habe ich mir die Frage gestellt, ja, wieso will der überhaupt Chef werden? Also was ist der Grund dafür? Wieso wollen Menschen Chef werden? Wieso wollen Menschen Führungskraft werden? Und ist die Motivation, mit der ich Führungskraft werden will, entscheidend auch dafür, wie erfolgreich jemand tatsächlich ist? Es gab auch bei uns im Unternehmen verschiedene Situationen, an die ich mich erinnert habe. Erinnerte mich an eine Situation, Mirko, du bist gerade in unserem Hotel in Kühlungsborn. Dort hatten wir vor Jahren mal einen Direktor für nicht allzu lange Zeit. Das hatte wahrscheinlich auch seine Gründe. Das war ein sehr kompetenter, sehr starker, anerkannter Mensch in der Branche, hochfachkompetent und der das auch deutlich sichtbar machte. Und wenn er dann die Mitarbeiter fragte, wieso macht ihr das so, dann habe ich bei den Mitarbeitern eine Reaktion erlebt, die nicht unbedingt beflügelnd, begeisternd und ermutigend war, sondern eher einschüchternd, beängstigend. Also die Frage von diesen Menschen, wieso macht ihr das so, wie ihr das macht, hat für Verunsicherung gesorgt. Ein paar hundert Kilometer weiter westen haben wir ein anderes Hotel. Da gab es seinerzeit einen Direktor, der hatte überhaupt keine Fachkompetenz. Der war ursprünglich Elektroingenieur und hat dort den Einstieg als Direktor in dieses Hotel gefunden, um einen Wandel einfach mal voranzubringen und hat dieselbe Frage seinem Team gestellt. Wieso macht ihr das so? Und die Reaktion in diesem Team war eine ganz andere. nämlich das Team fühlte sich gewertschätzt, fühlte sich interessiert, dass jemand sie für sie interessiert, dass sie endlich jemanden zeigen konnten, was sie können, wie es funktioniert. Sie konnten sich offenbaren und ihre Kompetenzen aufzeigen. Und das fand ich super spannend, zu sehen, dass zwei unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund eine Frage stellen und die Reaktion im Team eine vollkommen andere war. Während die einen verängstigt und verunsichert waren, vielleicht in der Angst davor gleich zurechtgestutzt und gemaßregelt zu werden, waren die anderen, fühlten sich gestärkt und gefragt, anerkannt und wertgeschätzt in ihrer Kompetenz und sind aufgeblüht quasi. Das heißt also, ja, die Motivation, die hinter dieser Frage steckt, hatte offensichtlich Einfluss auf die Reaktion bei den Mitarbeitern. Ist ja auch die Frage, ne, mit welcher Absicht stelle ich diese Frage? Das spüren die Menschen. Stelle ich die Frage mit der Absicht, ich will euch sowieso zeigen, wie es besser geht, weil ich kann es? Und das ist ja ganz häufig auch die Schwierigkeit, wenn Fachkräfte zu Führungskräften werden, dass sie tatsächlich mehr wissen als die übrigen und das dann in dieser Frage auch durchschimmert, während der andere Mitarbeiter gar keine Ahnung hatte von der fachlichen Komponente und ein ehrliches Interesse daran hatte, wie die Menschen das machen. Das fand ich schon mal sehr, sehr spannend, also schon allein bei dieser Fragestellung, die Absicht, die dahinter steckt, welche Auswirkungen diese Absicht auf das Befinden der Menschen in dieser Situation hatten. Dann eine ganz andere Situation. Vor 4,5 Jahren, würde ich fast sagen, ging es darum, ein Führungsteam zusammenzustellen für unser Hotel auf Föhr. Ich hatte damals noch nicht genaue Vorstellungen, wie wir dort vorgehen wollten. Das, was ich wusste, war, dass wir experimentell rangehen, also nicht auf Bewährtes setzen, sondern Neues versuchen, weil dieses Objekt als solches schon sehr spannend war. Und ich hatte einige Bewerbungen innerhalb des Unternehmens und auch außerhalb des Unternehmens und letztendlich über eine Empfehlung, mittelbar durch Mirko, der ja auch mit dabei ist, und Maria, gab es einen Bewerber, mit dem habe ich mich auf Föhr getroffen. Und wir saßen im Pfannkuchenhaus, das ist in direkter Nachbarschaft, da gibt es super Pfannkuchen bei Familie Prinz. Und ich fragte ihn, wieso willst du zu uns kommen und was willst du überhaupt machen? Und er sagte, Bodo, ich kann dir das gar nicht genau sagen. Ich habe kleine Hotels, ganz kleine mit 10, 15 Zimmern schon geführt. Ich habe Hotels eröffnet, aber ich will eigentlich nur Obstalsboma sein. Ich möchte Teil der Entwicklung in diesem Hotel sein. Ich möchte Menschen dabei unterstützen, dass sie ihre Aufgaben gut lösen können. Und ob ich das als Rezeptionsmitarbeiter, Leiter am Empfang oder Hoteldirektor mache, ist mal nicht vollkommen Schnuppe. Und dann habe ich weitere Gespräche geführt und letztendlich ging es dann darum, dass ein Dreierteam zusammengekommen ist, bestehend aus einem Obstalsboma, zwei Externen und also darunter auch Hauke. Und die hatten dann die Aufgabe bekommen, für sich gemeinsam herauszufinden in einer dreiwöchigen Rundreise durch unsere Hotels, wer die formale Verantwortung als Direktor für dieses Hotel übernimmt. Es ist dann letztendlich Hauke geworden. Also das Führungsteam hat für sich selbst herausgefunden, wer die Führung übernimmt. Es ist Hauke geworden und entgegen aller Widerstände innerhalb unseres Unternehmens entsprang daraus eine unglaubliche Erfolgsgeschichte innerhalb unserer Gruppe, aber auch innerhalb der Branche. Das, was wir dort erlebt haben, war ein sehr hohes Maß an Vertrauen, an Freiräumen, die Mitarbeiter ausfüllen konnten und eine tiefe Gelassenheit. Und was dort besonders zum Vorschein kam, war, dass sehr kontrovers in der Sache diskutiert wurde, aber die Beziehung nie in Frage gestellt wurde. Und daraus entstand eine unglaublich starke Entwicklung. Und es gab noch ein Phänomen dort, das ist das 17:40-Phänomen. Das 17:40-Phänomen sagt nichts anderes, als dass der liebe Direktor dort nahezu jeden Abend um 17:40 die Fähre aufs Festland genommen hat und das Team vor Ort sich auf sich selbst hat stellen lassen. Also wieder ein maximales Vertrauen in das Team hinein, die Situation vor Ort zu lösen. Und die Frage war ja, Wieso ist das möglich? Wieso hatte dieser Mensch so wenig Angst davor, vielleicht etwas zu verlieren, nennen wir es mal eine Position? Ja, also dieser Mensch war dafür angetreten, einfach unabhängig der Position. Also für ihn ging es nicht um die Bewerbung nach Macht, sondern für ihn ging es um die Bewerbung dafür, sich für etwas einsetzen zu können, was das Team stärkt und das Hotel nach vorne bringt. Völlig unbenommen der Position. Also es gab keine Abhängigkeit von der Position. Und daraus ist eine tiefe Freiheit entstanden. Und dort war dann so der Punkt, wo ich darüber nachgedacht habe, könnte das vielleicht auch eine Quelle dafür sein, dass sich dieser Erfolg, dass sich dieser Erfolg aufgrund dieser Freiheit, inneren Freiheit eingestellt hat. Also der Direktor hat sich innerlich frei von der Position gemacht und sich maximal für die Entwicklung der Menschen und der Sache eingesetzt. Und als wir jetzt nach 4 Jahren hatte ich dann wieder ein Gespräch. Ich hatte häufiger Gespräche mit ihm. Da hat er mich darüber unterrichtet, sagt der Bodo, ich habe jetzt die Zeit bei euch verbracht. Ich hatte sehr viel Zeit, mich mit mir selbst, meiner Entwicklung, für mich als Mensch auseinanderzusetzen. Ich möchte in Zukunft andere Wege gehen und möchte eine Ausbildung beginnen im therapeutischen Bereich. Mein Bruder ist behindert. Ich möchte die Eltern ablösen in der Unterstützung und, und. Auf jeden Fall ging es dann darum, eine Nachfolge zu finden. Und als es dann um diese Nachfolge ging, ging ich wieder in dieses Hotel und die Frage war, was machen wir denn jetzt? Wie gehen wir da vor? Und die Angst war natürlich groß, dass dort irgendjemand von außen reinkommt und dort vielleicht eine Führungsaufgabe übernimmt. Und das, was sie nicht wussten, war, dass das für mich unvorstellbar war, jemand Fremdes reinzuholen. Was habe ich getan? Wir haben gemeinsam gesprochen und haben jemand in dieses Dreierteam berufen. Jetzt, wenn Hauke gehen wird, wir haben jemanden in dieses Dreierteam berufen, sodass es wieder ein Dreierteam gab. Und die Frage war jetzt, wer wird die formale Verantwortung dafür übernehmen? Das war die Frage. Und ich habe dann mit allen dreien Gespräche geführt. Das waren die 45.000 Schritte Gespräche. Ich habe nämlich mit jedem gut 15.000 Schritte bin ich spazieren gegangen. Ja, 45.000 Schritte kann man auf dem iPhone nachgucken, sind 25 Kilometer. Ich bin mit jedem Einzelnen ins Gespräch gegangen und habe unter anderem alle drei Beteiligten gefragt, wieso, also bist du erstmal überhaupt bereit dazu, in die Verantwortung zu gehen formal? Und wenn ja, wieso? Es war einer der Beteiligten dort, der sagte, ja, ich möchte das, ich bin dafür bereit. Und zwei hatten sich nicht aktiv dafür eingesetzt, das tun zu wollen. Und ich habe dennoch alle gefragt, sind sie dazu bereit? Und alle drei haben gesagt, ja, ich wäre dazu bereit. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist denn die Absicht dahinter? Das habe ich natürlich nicht direkt gemacht, was ist deine Absicht, sondern ich habe mich erkundigt, wie sie Erfolge erzielt haben und worum es ihnen ging. Dem ersten in diesem Gespräch, mit dem über die Insel Föhr gegangen, der war im Housekeeping und er hat es verstanden, innerhalb des Housekeepings, innerhalb von einem Jahr, von einer Problemsituation in eine sehr starke Ausgangssituation zu kommen. Damals hatte er 10 Mitarbeiter und sie hatten Schwierigkeiten, die Leistung zu erbringen. Und heute kann er sich vor Bewerbern nicht retten. Ja, das ist sehr außergewöhnlich in der Hotellerie, im Housekeeping so viele Bewerber zu haben, dass man sich davor nicht retten kann. Und er muss gar keine Stellenanzeigen schreiben, sondern die Mitarbeiter dort machen Mund-zu-Mund-Propaganda und es geht sogar so weit, dass unsere Gäste ihre Kinder dort uns darum bitten, dass sie ihr Praktikum bei uns machen. Und ich wollte natürlich wissen, Stefan, wie ist dir das gelungen? Wie ist es dir gelungen, aus dieser Situation heraus vor einem Jahr eine so große Stärke zu entwickeln in einer Zeit und Branche, wo ich kein vergleichbares Ergebnis habe, also ein echtes Leuchtturmthema? Und da sagte Bodo, als ich damals eingestiegen bin, habe ich erstmal nur geschaut, was dort geschieht. Das war das Erste. Dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was brauchen die Menschen denn? Wie können wir uns organisieren? Was brauchen die Menschen dafür, um gut arbeiten zu können, ihre Aufgaben gut erledigen zu können, damit sie einfach bei guter Gesundheit gute Arbeit leisten können. Darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Wie ist es möglich? Und dann habe ich mich mit dem Team zusammengesetzt. Wir haben die Prozesse analysiert, haben die Prozesse umgestellt und konnten Vorgehensweisen entwickeln und entdecken, die dazu führen, dass die Zufriedenheit extrem hoch ist. Mit der Folge, es findet eine Mund-zu-Mund-Bewerbung statt und die Anzahl der Bewerber ist riesengroß. Sag ich, okay. Und als ich ihn dann gefragt habe, ja, was ist denn dann deine Absicht, wenn du also die Führungsaufgabe übernommen hast, worum ging es dir? Und er sagte, Bruder, das ist ganz einfach. Meine Absicht bestand darin, Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Menschen ihre Aufgaben perfekt lösen können. Dafür bin ich angetreten. Darum ging es. Als ich mit dem zweiten gesprochen habe, ging es, habe ich auch dann gefragt, ich so, ja, wie ist deine Absicht? Also worum geht es dir? Worauf kommt es dir an? Und ich arbeite ja mit den Menschen auch zusammen. Und sagte Bruno, ja, auch für mich besteht die Befähigung der Menschen ganz, ganz stark im Vordergrund. Ne, also die Befähigung heißt, dass ich Schulungen aufbaue, entwickle, vermittle, auch Strukturen schaffe, in denen Schulungen stattfinden können, damit die Menschen befähigt werden, ihre Aufgaben gut zu lösen. Und dann fragte ich ihn, ja, und wenn sie dann befähigt sind, was tust du dafür, ihnen auch den Raum zu schenken, dass sie ihre Befähigung auch leben können? Da sagt er, ja, damit habe ich noch ein bisschen meine Probleme. Ich kann noch nicht loslassen. Das heißt, ich befähige die Menschen zwar, da entsteht dann auch so ein Sog und die wollen dann auch, aber ich kann ihnen noch nicht den Raum schenken, den sie brauchen, um dieser Befähigung dann auch Rechnung zu tragen. Das war der zweite. Und der dritte war, dem habe ich gesprochen, der hatte sich proaktiv auf diese Position auch beworben und ich fragte ihn nach seiner Absicht, dachte, was ist deine Absicht? Und er sagte, Bodo, es ist schon seitdem ich in diesem Unternehmen bin, seit 10 Jahren, war es mein Traum, Hoteldirektor zu werden. Ich bin immer in Vorleistung gegangen, habe mich verdient gemacht. Und wenn ich Direktor bin, dann will ich die Bühne des Hotels nutzen, um Gastgeber zu sein, für die Gäste da zu sein und möchte ja einfach den Raum ausfüllen als Direktor und dazu beitragen, dass das Hotel wie in den letzten 3 Jahren auch sich weiter gut entwickelt. Das wäre meine Frage an euch, ja, tatsächlich vielleicht später dann mal so eine Meinung auch zu bekommen. Welchen der drei hättet ihr als Mitarbeiter am liebsten als Führungskraft? Ja, hättet ihr den, der, wo es vielleicht mehr um sich geht, um seine Position, um seinen Traum, um seine Bühne und er als Gastgeber? Oder wäre für euch als Mitarbeiter vielleicht doch der interessant, der ja, sich dafür einsetzt, dass ihr beste Voraussetzungen habt und beste Fähigkeiten dafür habt, die Aufgaben zu erfüllen, die an euch gestellt werden. Ich glaube, die Antwort ist relativ klar. Und das zeigt mir nochmal so, ja, mit der Absicht. Also ein Mensch kann hochkompetent sein, er kann vorgeleistet haben, er kann sich verdient gemacht haben. Aber es geht immer um die Frage, wieso und wofür. Noch viele Jahre zurück hatte ich auch immer wieder Gespräche mit Mitarbeitern, die kamen zu mir und sagten, Bruder, ich möchte dies und ich möchte jenes Seminar machen. Und dann habe ich die Frage gestellt, ja, wieso? Und die einen sagten, ja, in dem Team haben wir die Herausforderung und mit dieser Ausbildung glaube ich, Fähigkeiten zu entwickeln, um dem Team zu helfen. Und andere wiederum sagten, ja, ich will mich weiterentwickeln. Ich stehe jetzt länger auf einer Stelle. Ich will mich weiterentwickeln und weiter vorankommen. Es ist jetzt für mich an der Zeit. Auch da die Frage wieder. Ja, was ist die Absicht? Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Wenn wir über Führung sprechen, dann geht es um die Frage, also handelt es sich um eine Führungskraft, die sich nur um sich selbst dreht, bei der es nur um sich selbst geht? Oder handelt es sich um eine Führungskraft, die ein ehrliches Interesse an der Entwicklung der Menschen und der Organisation hat? Und meine These ist, die ich in den Raum stelle, eine Führungskraft, die sich nur um sich selbst dreht, bei der es nur um sich selbst geht, wird einer Führungskraft, die sich ehrlich für die Entwicklung anderer Menschen einsetzt, immer das Nachsehen haben. Weil, und da komme ich jetzt zum politischen Teil, Sven, du hattest mich damals angesprochen. Im Englischen wird darin unterschieden. Im Deutschen nicht. Im Englischen gibt es 2 Begriffe. Es gibt einmal den Begriff der Politics und der Policy. Und die Frage ist, worum geht es? Will ich Politiker werden oder will ich Policy erreichen? Also schaffe ich Rahmenbedingungen dafür, dass, also Policy, schaffe ich Rahmenbedingungen dafür, dass Arbeit gut funktionieren kann in Entwicklung, oder bewerbe ich mich um Macht? Sprich, ja, das ist in dem Zeitungsartikel der Hauptmann in Kabul gewesen, der Mehrheiten wickelt, Freiräume schafft, die eigentlich gar nicht da sind, um Menschen zu bewegen, etwas zu tun, Ortskräfte sichern, oder bin ich der Politiker im Bundestag, der die Parole hat, sowas wie 2015 darf nicht wieder passieren. Und das ist genau der Unterschied. Also worum geht es als Führungskraft? Und das ist das, was ich ein Stück weit mit dieser Aussage, dieser Sesamstraßenfrage auch einbringen wollte, das einmal für sich zu klären. Ich glaube, das ist wichtig, dass jeder das für sich klärt. Wieso mache ich denn das? Ich hatte eine andere Situation, da war ich beim Deutschen Fußballbund in der Führungsakademie und da habe ich einen Impulsvortrag gemacht und haben wir da uns darüber ausgesprochen. Es ging halt um die Landesverbände und die Geschäftsführer dort, die nämlich in so einer Sandwich-Situation sind, dass sie häufig mit ehrenamtlichen Vorständen zu tun haben. Und auch dort die Frage dann an die Geschäftsführer, ja, habt ihr euch mal nach der Absicht dieser Vorstände erkundigt? Wieso bin ich denn überhaupt Vereinsvorstand? Geht es für mich eher darum, Anerkennung zu bekommen? Oder habe ich ein ehrliches Interesse daran, die Dinge voranzubringen? Und das ist ein himmelweiter Unterschied und es ist sehr wichtig, das zu wissen. Es geht gar nicht um gut oder schlecht, sondern es geht einfach nur zu wissen, was ist die Absicht, die hinter dem Führungsgesuch eines Menschen steckt. Bei sich selbst natürlich, ja, und auch bei anderen. Wenn ich jetzt an das Hotel zurückdenke, auf Föhr, da habe ich dann die Entscheidung tatsächlich getroffen auch und habe dann mit dem gesprochen, dessen Traum es war, Hoteldirektor zu werden. Und ich habe ihm dann gesagt, ich so lieber Mitarbeiter, das Schlimmste, die größte Katastrophe, die passieren kann, ist, dass ein Traum in Verfüllung geht. Weil was kommt danach? Reinhold Messner hatte seine schlimmste Zeit, nachdem er den Himalaya bestiegen hat. Also die Frage, um die es geht, ist, wenn es dein Traum ist, Hoteldirektor zu werden, dann sollten wir die nächste Zeit daran arbeiten, uns Gedanken darüber zu machen, wofür du Direktor sein möchtest. Also worauf möchtest du diese Position verwenden in Zukunft? Also was willst du, wofür willst du diese Position nutzen, um etwas für die Zukunft zu gestalten, was deinem Umfeld dienlich ist? Und wenn wir das gemeinsam herausgefunden haben, dann entgehen wir auch ein Stück weit dem Risiko, dass die Zufriedenheit auf der Basis dieser Position nach 2 Jahren erlischt und du dir wieder die Frage stellst, was ist denn mein nächster Traum? Ja, denn das ist das Risiko, wenn wir uns unsere Träume auf Basis äußerer Umstände erfüllen, dann ist die Halbwertszeit relativ gering. Und ich habe das bei Dienstwagen gehabt. Da hat einer gesagt, boah, dieser Dienstwagen ist mein Traum. Und nach 3 Jahren sagt er mir, Bodo, du willst mich doch mit dieser Karre nicht mehr fahren lassen. Wisst ihr, was ich meine? Also geht es bei der nächsten Position nur um die Position und ich bewerbe mich schon im Voraus wieder für die nächste Position? Oder nutze ich diese Position darauf, mich für etwas oder jemanden einzusetzen, und ermögliche etwas damit? Ja, das sind die Fragestellungen und da interessiert mich natürlich wahnsinnig, was eure Gedanken dazu sind, Impulse, Gedanken, auch Fragen, Ergänzungen. Aber noch einmal auch vielleicht eine andere Gedanke, der ist mir tatsächlich heute Morgen gekommen, der spielt ja auch ein Stück weit eine Rolle mit, ich spreche ja über Karriere, also wenn meine Absicht darin besteht, Führungskraft zu werden, weil ich Karriere machen will, dann benutze ich die Menschen in meinem Umfeld nur als Mittel zum Zweck für meine Karriere. Und wer nur Führungskraft werden will, um Karriere zu machen, kann meiner Wahrnehmung nach nie so nachhaltig erfolgreich sein, wie jemand, der sich selbst als Mittel zum Zweck dafür sieht, dass andere Menschen Karriere machen. Ja, und dieses Karrieredenken kommen wir in den Wettbewerbsgedanken rein, den ich ja öfters mal betrachte. Also wenn ich Menschen begegne, um mich mit ihnen zu vergleichen, ist das etwas vollkommen anderes, als wenn ich Menschen begegne, um sie bedingungslos zu stärken. Wenn ich Menschen begegne, um mich mit ihnen zu vergleichen, das ist der Karriereansatz. Wenn ich also Führungskraft werden will aus Gründen der Karriere, dann führt es eher zu Trennungen in einem Team, ist meine These. Und die Erfahrung tatsächlich, die wir partiell gemacht haben. Wenn ich aber Menschen begegne, um sie bedingungslos zu stärken, dann schaffe ich Verbundenheit in einem Team. Und die Stimmung in einem Unternehmen ist wichtiger als jedes Kapital. Das heißt, die Aufgabe einer Führungskraft besteht eigentlich primär darin, und das habe ich von Anne Gutzeit vor ein paar Jahren gelernt, die Connecting-Übung über das Ritual. Ja, wenn über das Große und Ganze keine Einigkeit besteht und das Thema Verbundenheit nicht forciert wird, dann brauchen wir uns über alles andere keine Gedanken machen. Also wäre die Konsequenz daraus, wenn wir über die Führung der Zukunft nachdenken, geht es um eine Führung, die Menschen verbindet. Aber eine Führung, die Menschen verbindet, geschieht nur dann, wenn ich mich als Führungskraft, als Mittel zum Zweck dafür einsetze, Menschen zu stärken. Dann entsteht Verbundenheit. Und ansonsten entsteht Trennung und Wettbewerb. Und die Folgen davon kennen wir größtenteils. So, Punkt 30 Minuten. Dann mache ich hier mal einen Punkt. Und wir freuen uns, Mirko und ich freuen uns, ich glaube alle anderen auch, auf coole Fragen, Impulse, Gedanken zu diesem Thema.
Ja, vielen Dank, Bodo. Ihr seid jetzt herzlich eingeladen, Fragen zu stellen und nutzt dann gerne die Handheben-Funktion, damit ich sehe, wer das gerne tun möchte. Und die erste Frage von Marina gerne.
Ich glaube, der Albert hat auch die Hand gehoben und dann wieder runtergehoben.
Aber du möchtest gerne eine Frage stellen, oder?
Ich möchte auch eine Frage stellen, genau.
Ja, wunderbar, dann tu es. Das regeln.
Genau, Albert, hast du eine Frage oder kann ich starten?
Leg du mal los.
Okay, danke. Erst einmal echt super, der Impuls von dir, Bodo. Ich hoffe, dass du es in Ordnung.
Ja.
Wenn man jetzt in einer Firma ist und ich bin in einer großen Firma mit vier Ringen und man hat so eine Umgebung, wo die Führungsebene oder das Management eher so denkt, eher ich bezogen und sich zeigen zu müssen, um dann ins Management zu kommen. Wie kann man es schaffen, aus deiner Sicht Schritt für Schritt so ein Umdenken reinzubekommen, dass man eher ein Management aufbaut oder gerade die jungen Manager aus einer anderen Intention heraus sich zu bewerben oder zu entwickeln?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das, worüber du gerade sprichst oder worüber, was wir alle erfahren, ist ja eine Entwicklung, eine gesellschaftliche Entwicklung der Leistungsgesellschaft, die sich über Jahrzehnte hingezogen hat. Das ist nichts, was ich von heute auf morgen verändern kann. Das, was ich verändern kann oder das, worüber ich verfügen kann. Es geht ja immer darum, sich darauf zu fokussieren, worüber ich verfügen kann. Und das sind ja letztendlich nur drei Dinge. Das ist meine Haltung, meine Entscheidung und mein Verhalten. Ja, und die Frage, die ich mir stelle, also ich werde meine Mitmenschen, egal ob Führungskraft oder Kollegen, darüber kann ich nicht verfügen, wie sie sich verhalten und wie sie sich einstellen. Das ist nicht möglich. Da würden wir dran verzweifeln. Und ich wurde, vorgestern wurde mir eine Frage gestellt, Bodo, wenn du einen Kurs hältst, ein Seminar machst und du hast dort so und so viele Leute vor dir und du willst versuchen, sie alle zu erreichen und davon zu überzeugen, wie machst du das? Ich habe gesagt, ganz einfach, indem ich es erst gar nicht versuche. Also ich mich davon frei mache, ja, sondern ich mich davon frei mache und einfach das lebe und das spreche, wovon ich überzeugt bin. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und ich glaube, wenn ich als Mensch mir täglich darüber Gedanken mache, am Abend, was haben andere davon gehabt, dass es mich gibt, und ich mich ein Stück weit innerlich frei mache von dieser Position, sondern ich mich für den Menschen einsetze, dann glaube ich, gewinnen wir an Autorität, ohne autoritär zu sein. Also weißt du, man bekommt ein Profil. Und ich glaube, dass das gesehen wird über kurz oder lang. Wenn du deine Frau stehst, also wenn du eine Überzeugung hast und weißt, wofür du dich einsetzt, dann wirst du wahrscheinlich häufig auch belächelt werden, Schiffbruch erleiden. Aber solange du gerade bleibst, und das ist mir so deutlich geworden, ist, wenn ich an, nicht an Policy denke, sondern an Politik denke. Die Politiker, die versuchen, Massen zu mobilisieren, indem sie nach dem Mund der Massen sprechen. Aber das ist nicht das, was uns wirklich voranbringt. Ja, sondern voranbringt uns das Kritische. Und wenn ich in die Politik gehe, ich habe das extra mal mit aufgenommen, weil Sven es angesprochen hat, egal welche Politik ich nehme, wenn man bestimmte Themen anspricht, ja, dann heißt es ja, sollten wir nach dem 26. September drüber sprechen, das Eisen ist jetzt zu heiß. Okay? Das heißt, sie sind nicht dazu bereit, in die Konfrontation zu gehen. Rente, Klima, da wird immer über Wohlstand gesprochen, Wohlstand, aber was denn das wirklich bedeutet, das lassen wir jetzt mal außen vor, das machen wir nach der Wahl. Und ich glaube, dass diejenigen, die sich tatsächlich trauen würden, Tacheles zu reden, die Dinge beim Namen zu nennen, ganz wertschätzend und vielleicht auch mit Lösungsansätzen, dass die zumindest an Ansehen gewinnen, weil sie Profil zeigen und Stärke zeigen. Und das wäre mein Votum. Ja, immer abhängig davon, in welcher Organisation ich mich bewege und wie frei ich mich fühle von Sanktionen. Das ist ja häufig auch die Angst, die wir haben, dass der Preis, den wir für unsere Meinung bezahlen, zu hoch ist. Und das muss jeder für sich selbst einschätzen. Welchen Preis bin ich bereit zu zahlen für das, wofür ich mich einsetze? Und es gibt eine ganz krasse Aussage auch, das kennt jeder von uns, das ist mehr so ein geflügeltes Wort, ist das, dafür würde ich sterben. Ne? Also eine süße Schokolade. Das, ich nehme mal so ein ganz einfaches Mittel. Boah, dafür würde ich sterben. Ne? Und ich glaube, letztendlich geht es genau darum, das herauszufinden, für was würdest du in Anführungsstrichen sterben wollen. Weil dafür würdest du, wäre der Preis, den du bereit bist zu zahlen, sehr hoch sein. Und wenn du das für dich entdeckt hast, auch innerhalb einer Organisation, das kann ja ein Thema sein, das kann Gerechtigkeit sein, das kann Harmonie sein, das kann irgendetwas sein, da wirst du dann am ehesten bereit sein. Und da kommt dann wieder die Absicht. Also hast du eine starke Absicht, eine Absicht, die für die Entwicklung einer Sache oder eines Menschen steht, dann, und die Absicht ist sehr stark, dann bist du bereit, einen höheren Preis dafür zu zahlen. Ist die Absicht ganz schwach, dann bist du nicht bereit, einen Preis dafür zu zahlen. Ja? Und das, daran erkennst du das. Das ist so ein Indikator, glaube ich.
Also echt ein super Impuls, weil gerade das Loslassen ist mir schwer gefallen. Weil man hat Ideale als junge Führungskraft. Und wenn man dann an bestimmte Wände läuft und merkt, okay, viele sind noch nicht so weit wie einer selbst in seiner Persönlichkeitsentwicklung, dann ist das immer sehr schwer, gerade bei mir jetzt als neue Führungskraft zu akzeptieren.
Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist, ich habe mir so einen Vierklang notiert, wenn ich an die Situation in dem Hotel auf Föhr denke. Da ist natürlich einer jetzt, der wollte es gar nicht, der war total überrascht, dass er diese Verantwortlichkeit bekommt. Der andere war frustriert und der andere, für den war es in Ordnung. Aber es geht ja auch immer darum, Perspektiven zu schaffen. Ja, und jetzt was für Perspektiven konnte ich schaffen? Ich glaube, das ist das Entscheidende auch im Umgang mit Führungskräften. Ja, wenn es geht immer um Perspektiven, zu sagen, erstmal allen voran steht die Wertschätzung für das, was war und ist. Dann die Ermutigung, ja, dass es schon irgendetwas geben wird, worauf es sich lohnt hinzuarbeiten, also eine Absicht zu entwickeln. Und dann kommt die Hilfestellung. Wie war das jetzt? Ich hatte über den einen gesprochen, der gesagt hat, ich befähige gerne Menschen, aber ich kann noch nicht loslassen. Also die sind befähigt, aber ich lasse noch nicht los. Ich bin ein Tausendsasser. Ich weiß, dass das ein Tausendsasser ist. Dem fällt alles super leicht. Der ist super eloquent. Der macht alles perfekt. Der ist beliebt. Die Menschen wollen, dass er das macht, weil er mit einer Leichtigkeit die Dinge macht, dass alle zufrieden sind. So, und das ist natürlich schwer, dann abzugeben. Und dann ist da die Frage, okay, dann ging es um seine Perspektive und sagte, gut, schau, wir sind jetzt in einem Prozess, wir haben ein Hotel eröffnet, du bist im Führungsteam und jetzt haben wir einen Führungswandel. Wenn du irgendwann selbst mal diese Aufgabe der verantwortlichen Führung übernehmen willst, in einem neuen Hotelprojekt, dann wirst du auch in genau diese Situation kommen. Und wenn du diese Situation meistern willst, musst du dich darin üben, loszulassen, damit die nachfolgende Generation nach deinem Wechsel das Hotel weiter in den Erfolg führen kann, weil dein Erfolg richtet sich an dem Erfolg, nach dem du gegangen bist. Und das war seine Perspektive. Und ich habe ihn jetzt ein Stück weit ins Coaching genommen, dass ich immer mal wieder nachfrage, wie gelingt es dir denn, ja, Menschen nicht nur zu befähigen, sondern ihnen auch die Möglichkeit zu bescheren, ihre Fähigkeiten zu zeigen. Und das ist ein ganz vorsichtiges Arbeiten, mal wieder nachfragen. Und das kommt jetzt nach und nach. Und dann merkt man langsam, wie in den weiteren Bereichen das Leben wieder anfängt zu blühen, die vorher vielleicht frustriert waren, weil sie so befähigt waren, aber nicht durften.
Super hilfreich. Das hilft mir auf alle Fälle weiter, diese Impulse. Dankeschön.
Gut. Danke dir vielmals. Jetzt würde ich dann gerne Albert erstmal die Chance geben zu seiner Frage.
Ja, gerne. Versteht ihr mich?
Sehr gut.
Okay, wunderbar. Erstmal danke Bodo und seinem Team für diese sehr innovative und kreative Idee. Ich finde die wunderbar. Ich freue mich riesig, dabei zu sein und merke, je tiefer wir kommen, umso mehr Spaß macht das mir. Bodo, du hast mich erinnert an einen Kunden, der eigentlich nicht mein Kunde war. Dem bin ich begegnet vor 24 Jahren auf einer Kundenveranstaltung. Und da habe ich ihn gefragt, was machst du eigentlich? Und ich wusste von einem Kollegen, der für ihn zuständig war, der ist zuständig für 400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und sein erstes Wort, was er zu mir gesagt hat, Albert, ich bin Blumengießer. Ich gesagt, was meinst du denn damit? Er hat gesagt, genau das. Wenn ich morgens durch den Betrieb gehe, habe ich meine große Gießkanne dabei und gebe jedem das, was er braucht. Und wenn ich, das ging mir gerade durch den Kopf, habe ich mir kurz zwei Notizen gemacht, was er gemacht hat, was der Henning gemacht hat. Er hat Freiräume geschaffen für jeden so, wie er es braucht und wie er es ausfüllen kann. Und er hat Zeiträume geschaffen. Und in diesem Rahmen konnte jeder sich so entwickeln, wie er sich entwickeln konnte, in diesem Moment. Und das kann für jeden Moment kann das anders sein. Und ich glaube, genau darum geht es. Und wenn wir das tun, dann erreichen wir uns gegenseitig auf einer anderen Ebene, die einfach nur wohltuend ist, die aber ganz wenige nur bisher kennen und wo es in Zukunft auf jeden Fall lang geht. Ja? Und dann noch eine Anmerkung, Bodo, du hast von Karriere gesprochen. Karriere ist nicht unbedingt mein Wort. Also ich kann mehr damit anfangen, bei anderen zu fördern, ihre Talente zu entfalten. Und wenn ich das tue oder wenn ich das kann oder wenn ich mich auf diesen Weg begebe, dann ist Beziehung möglich, die einfach nur noch fruchtbar ist.
Albert, vielen Dank für diesen Impuls. Also auch gerade dieser erste Teil, dieses Bild mit der Gießkanne, also das ist es wirklich, weil Bilder sagen mehr als 1000 Worte, da mal eine Minute oder eine halbe Minute einfach das mal wirken zu lassen. Sich selbst vorzustellen, man geht wie ein Gärtner durch den Garten und gießt die Blumen, ja, das ist ein ganz starkes Bild. Also vielen Dank dafür. Und tatsächlich gibt es in der Gehirnforschung den Ausdruck, das Gießkannengehirn. Das ist nämlich das, wenn, also es gibt das Feuerschlauchgehirn und das Gießkannengehirn. Und das Gießkannengehirn ist Parasympathikus. Ich bin entspannt, ich fühle mich wohl, ja, in meiner Haut. Und da kann Kreativität entstehen, da kann Wachstum entstehen. Da entsteht etwas. Wir kennen das vielleicht, wenn wir unter der Dusche stehen, dann sind wir plötzlich kreativ, aber das ist auch total entspannt. Ja, und dieses Feuerwehrschlauchgehirn, das ist eigentlich das Stammhirn, was aktiviert wird, wenn wir gestresst sind. Also der Säbelzahntiger vor uns steht und da kann nichts passieren. Und deshalb ist dieses Gießen, dieses Gießkannen, Thema, so wunderbar. Genau das ist das, worum es geht. Also vielen Dank für diesen Impuls. Mhm.
Darf ich noch eine kleine Ergänzung machen? Und zwar habe ich ihn damals dann auch gefragt, wo er auftankt. Und da hat er gesagt, in meiner Familie tanke ich auf. Da lerne ich jeden Tag das, was ich dann mitbringe und was ich weitergebe. Und was du vorher gesagt hast, es gibt einen Zeitraum, dann kommt ein Wechsel. Und so war es bei ihm auch. Er hat das, glaube ich, knapp 5 Jahre gemacht und ist dann mit seiner Familie in die Schweiz umgezogen, von Hamburg in die Schweiz umgezogen, weil seine 3 Töchter in die Schweiz wollten. Und das fand ich grandios. Und als ich dann gesehen habe, dass da 400 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen stehen, fast alle mit Tränen in den Augen, das war so tief beeindruckend. Da geht's lang.
Ja, schön, schön. Da wird die Absicht so deutlich, ne? Da
genau.
Geht's um den Menschen, ja. Schön, ja. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ja.
Danke, Albert. Dann Anne, bitte.
Ich muss mich erstmal lautschalten. Hallo. Ich habe keine Frage, sondern einfach nur eine Anmerkung. Also ich glaube, für mich ist Absicht irgendwie die Oberfläche. Also unter der Absicht steckt die Haltung. Was für eine Haltung habe ich zum Leben? Was für eine Haltung habe ich zu meinen Menschen? Und ich habe immer die Wahrnehmung, dass diejenigen, die so auf sich fokussiert sind, die ihre eigene Karriere als erstes Mal im Blick haben, die sind für mich immer irgendwie eindimensional. Also die haben sozusagen ihr eigenes da im Blick und vergessen darüber ihre Umgebung, die Mitarbeiter, alle, die sonst noch mit im Spiel sind. Und weil sie den Fokus auf diese eine Stelle haben, nehmen sie wirklich nicht wahr, was rund um sie herum passiert, und weil sie es nicht wahrnehmen, vergeuden und verschenken sie ganz viele Potenziale, die da sozusagen wie Diamanten auf der Straße liegen. So, und da ist halt die spannende Frage, wie sich eben diese innere Haltung verändern lässt. Und manchmal glaube ich, dass das bei diesen Menschen eben auch ganz viele Ängste im Spiel sind. Also Ängste um ihre eigene Person, Verlustängste, Kontrollängste, also was auch, wie auch immer die dann genau aussehen. Und weil sie aber so viel Härte und so viel Zielgerichtetheit versprühen, verliert die Umgebung auch aus dem Blick, dass der eigentliche Antriebsfaktor von diesen Menschen ihre Ängste sind. So, und da ist immer die Frage, wie kann ich denn als Untergebener oder wie kann ich als Person, die mit denen zu tun hat, denen quasi ihre Ängste nehmen, damit sie überhaupt mal in die Lage versetzt werden, anders zu reagieren. Weil, wie soll ich sagen, manchmal haben die innerlich keine andere Möglichkeit, irgendwas anderes an der Stelle zu tun. Aber das ist natürlich eine ganz große Herausforderung, also mit so einem anderen Blickwinkel auf diese Menschen zu gucken und zu sagen, ja, ich nehme deinen Stress wahr, aber wir atmen jetzt mal gemeinsam durch und dann gucken wir mal, wie wir da die Kuh vom Eis kriegen. Weil ich immer glaube, nur wenn ich selbst tiefenentspannt bin, kann ich wahrnehmen, was um mich herum passiert. Sonst ist es durch meine eigenen Ängste vernebelt oder untergraben oder versteckt oder wie auch immer ich das bezeichnen will.
Ja, Anne, ganz, ganz lieben Dank. Also wenn ich das höre, entstehen bei mir 2 Impulse tatsächlich. Das Verknüpfen mit dem, was Albert gesagt hat. Die Absicht ist die Oberfläche, wie du sagst. Die Haltung ist das, was darunter liegt. Und die Frage, was ist das, was unter der Haltung liegt? Und das sind unsere inneren Bilder. Ich glaube, dass die haben eine ganz große Kraft. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und wenn wir etwas verinnerlichen, verbildlichen, dann wirkt das auf unser unbewusstes Verhalten, unser Handeln. Das ist so auch eine Erfahrung, die wir bei uns im Unternehmen gemacht haben, dass wenn wir keine Protokolle mehr schreiben, sondern Bilder malen, also wenn du jetzt Mitarbeiter fragst, wo ist dein Chef und er guckt nach oben, dann hat er die Pyramide verinnerlicht als Bild. Ja, die Pyramide ist die Machtpyramide. Wenn es aber jetzt vielleicht ein anderes Bild ist, ein Organismus, dann wird er nicht nach oben gucken, sondern guckt er vielleicht geradeaus oder nach unten vielleicht. Also das spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle. Und diese Angst, ne? Ich glaube, das liegt wirklich an uns, an der Führungskraft auch. Durch welches konkrete Verhalten wäre ja die Frage, schwächen wir die Angst ab oder gewinnen wir Vertrauen? Will ich mal positiv denken. Durch welches konkrete Verhalten gewinnen wir Vertrauen? Und ich glaube, dass der Umgang mit Fehlern zum Beispiel dort eine Riesenchance mit sich bringt. Also wenn Menschen Fehler machen und ich eine Führungskraft sind, der die Menschen wichtiger sind als die Leistung, der den Menschen mehr liebt als die Leistung und er das als Chance erkennt, diesen Fehler etwas zu entwickeln. Und die Menschen machen diese Erfahrung, dann entweicht irgendwann diese Angst. Ich selbst habe das mal gehabt, da waren wir in der Arktis unterwegs und ich habe bei minus 10 Grad und Schneesturm die beim Aufbau des Lagers mit den Auszubildenden die Zeltstange zerbrochen. Und dann kam der Guide, sah das und das bedeutete für alle Schmerzen, kalte Hände, kalte Finger, wieder länger draußen bleiben. Und dann kam der Guide und sagte, hey Guys, kommt mal bitte her, wir haben hier die Chance, etwas zu lernen. Und dann sind alle gekommen und ohne, dass er mich benannt hat, dass ich der Versuchsursacher bin, hat er uns gezeigt, wie man eine Zeltstange repariert und alle sind gewachsen. Und das hat natürlich die Angst genommen, davor Fehler zu machen. Ich glaube, das ist etwas ganz Entscheidendes. Die Frage ist, die sich jeder stellen kann, durch welches konkrete Verhalten stärke ich das Vertrauen, in etwas zu tun und die Bereitschaft, Fehler zu machen. Ich glaube, das wäre eine ganz praktische Möglichkeit für jeden von uns, der Angst zu begegnen, weil die ist da, bei jedem von uns. Ja, also vielen Dank für den Impuls. Also das hat schon wieder ein Feuerwerk ausgelöst. Toll, danke dir.
Gut, danke schön. Dann die Vera gerne.
Ein herzliches Hallo an alle. Mich beschäftigt sehr häufig die Frage nach der Bewusstseinsentwicklung. Und gerade bei der inneren Haltung hat es für mich sehr viel mit Bewusstseinsentwicklung zu tun. Und ich werde häufiger von Firmen gebeten, Führungskräfte zu schulen, mit ihnen zu arbeiten. Sprich, ich bin nicht in der Position, in der ich als Führungskraft diese innere Haltung vorleben kann. Und mich würden deine Gedanken, lieber Bodo, dazu interessieren, wie kann man Bewusstseinsentwicklung aus deiner Perspektive fördern? Ich weiß, dass man Verhalten von anderen nicht groß beeinflussen kann. Man kann, wie du manchmal sagst, ne, ermutigen, inspirieren, einladen. Aber wie funktioniert es? Ne? Genau, da würden mich deine Gedanken dazu interessieren.
Ich muss jetzt gerade schmunzeln, weil ich gerade einen Satz im Kopf habe. Wer bin ich, wenn ich nicht die Stimme in meinem Kopf bin?
Okay, und das heißt?
Das heißt, dass das, was wir immer zu denken, ja häufig sehr unreflektiert ist und nicht reflektiert wird. Und ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, um den es geht, zu hinterfragen, wer spricht denn da gerade? Also spricht quasi mein Ego, ja, also der Verstand, das hatte ich mir heute Morgen, das hatte ich gerade auch gesagt, mit dem sich zu vergleichen. Ne? Also wer spricht denn da? Wenn ich jetzt heute Morgen ich bin heute Morgen spazieren gegangen und ich habe dann auf der gegenüberliegenden Auffahrt einen umgebauten VW-Bulli gesehen. Der wurde zu einem Camper umgebaut. Und in dem Moment habe ich gedacht, ja, schönes Auto, aber wenn meiner erstmal kommt, ne, dann kann der sich aber in Schatten stellen. In dem Moment, wo ich das gedacht habe, war mir sofort klar, wer spricht denn dort? Ja, da spricht das Ego, da spricht die Angst. Ja, und durch dieses Denken habe ich versucht, mich zu orientieren, zu positionieren gegenüber jemand anderem. Aber ich habe gelernt, diese Gedanken zu erkennen. Also ich habe mich selbst ertappt. Und das ist eigentlich der Punkt, um den es geht, diese Fähigkeit, um die es geht, die zu entwickeln ist, ich ertappe mich dabei, wenn ich mich zum Beispiel mit anderen vergleiche. Dann bin ich aus der Quelle des Egos. Ne? Wenn ich an die Wüstenväter denke, dann sprechen die von den Hirschen, die das grüne Gift trinken. Aus welcher Quelle schöpfe ich? Schöpfe ich aus dem Ego oder schöpfe ich aus dem Selbst? Und der Weg dorthin zu dieser Bewusstheit, und das ist genau das, was du ansprichst, da habe ich vor 10 Jahren von Anselm Grün eine Aussage mit auf den Weg bekommen, dass nämlich die Reflexion produktiver ist als die Aktion. Und die Ermutigung, die wir versuchen im Unternehmen auszusprechen, ist, sich immer wieder Zeit für Stille zu nehmen. Und einfach mal dahin zu hören, was denn mein Verstand mir so alles zu sagen hat. Und ein schönes Bild, weil wir von Bildern gesprochen haben, das hat Albert gerade so ins Spiel gebracht mit den Bildern. Die Aussage, das Bild, was ich dort sehe, ist eine sehr klare Aussage, nämlich die Wolken sind nicht der Himmel. Ja, die Wolken sind nicht der Himmel, das heißt, wenn es um den Himmel geht, dann ist das mein Selbst. Und die Wolken, das ist quasi mein Ego. Das ist das Karriere, das Vergleichen, besser sein als andere. Das entsteht aus der Angst heraus. Und sich einfach bewusst werden zu lassen, okay, das, was ich denke, ja, das ist nicht, ich muss nicht alles glauben, was ich denke. Und dann entsteht immer diese Bewusstheit. Und dass diese Ermutigung ist einfach, in die Stille zu gehen. Und auch nicht alles zu verzwecken. Ich habe heute Morgen was gelesen von David Steindl-Rast. Das fand ich auch sehr schön, ist nämlich, wir tanzen ja nicht, um irgendwo anzukommen. Und vielleicht können wir auch mal ein Stück weit so leben oder so arbeiten, als müssten wir nirgendwo ankommen. Und dann entsteht nämlich plötzlich die Präzision für diesen Moment, das Gespür für den Augenblick. Und das ist das, was Anna auch gerade gesagt hat, wenn wir das Gefühl haben, irgendwo ankommen zu müssen, diese Zielorientierung, dieser Sprinter, der das Ziel in 100 Metern vor Augen hat, der wird, wie Anne gerade gesagt hat, nicht sehen, ob es vielleicht eine viel schönere Prämie schon nach 2 Metern rechts oder links vom Straßenrand gibt. Und ich glaube, in diesen Bildern, in Metaphern zu sprechen, einfach zu ermutigen, hey, halte mal inne, geh in die Stille und schau, was passiert. Ich glaube, das ist, ich erlebe das, dass ganz viele Menschen Probleme damit haben, dass sie das nicht wollen, dass sie Angst davor haben. Ich habe jetzt im neuen Buch, das heißt Stille, da habe ich einen Satz geschrieben, dass ich früher Angst hatte davor, in die Stille zu gehen, weil ich Angst vor den Gedanken hatte, die sich in mein Bewusstsein schieben aufgrund der Erlebnisse, die ich hatte. Dann schreibe ich aber, heute weiß ich, dass ich keine Angst vor meinen Gedanken haben muss, denn es sind ja nur Gedanken.
Das stimmt. Mir fällt nämlich gerade ein Spruch dazu ein, der heißt, du bist da, wo deine Gedanken sind. Also gib gut darauf acht, wohin du mit deinen Gedanken gehst.
Ja. Und Bewusstheit heißt, ich bin mit meinen Gedanken hier.
Ja.
In diesem Moment.
Dankeschön.
Gut, danke. Dann die nächste Frage von Christoph, bitte.
Ja, ich habe irgendwie dieses Bild gerade im Kopf, dass die Kompetenz das eine, aber die Absicht für eine Führungsrolle eigentlich die Aufgabe ist, der Blumengießer zu werden. Das finde ich gerade sehr schön. Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, in einer Abteilung mit ungefähr 500 Mitarbeitern ein unglaublich schlechte Stimmung vorherrschte. Und der neue Leiter ist hingegangen und hat allen seinen Führungskräften gesagt, ihr müsst euch auf eine neue Stelle bewerben. Ihr könnt bleiben, aber nicht auf derselben Stelle, auf der ihr heute seid. Das heißt, es gab eine unglaublich große Rotation in dem Unternehmen und hat dazu geführt, dass Leute, die Blumen gießen wollten, da geblieben sind und die, die nur wegen ihrer Kompetenz da waren, in andere Rollen oder vielleicht auch aus dem Unternehmen rausgekommen sind. Und innerhalb von 1-2 Jahren ist die Mitarbeiterzufriedenheit so nach oben gegangen. Das fand ich, das ist der Impuls, den ich gerade bekommen habe von dir, Bodo, mit dieser These, die du da aufgestellt hast. Finde ich sehr schön und vielleicht macht das ein bisschen Hoffnung auch Richtung Marina, die gerade von dem Vier-Ringe-Unternehmen sprach. Weil in diesen großen Unternehmen tun sie sich natürlich schwer, keine Frage. Aber wenn es einen guten Grund gibt und schlechte Mitarbeiterumfragen, ist häufig dort einer, dann kann das vielleicht einen Impuls auslösen.
Ja, schön. Ja, vielen Dank für deinen Impuls auch. Ja. Ja.
Okay, und dann haben wir noch eine Frage von Friedrich.
Aus Salzburg.
Ja, Norina in Salzburg. Hallo, oder herzliches Hallo. Ja, Führung, wir haben ja letztes Mal schon gesprochen, Bewusstsein und so weiter als Reisteleiter und so. Aber ich will nochmal wirklich eindringlich darüber sprechen, dass es, glaube ich, das Wichtigste ist in diesem Jahrhundert wirklich, dass Menschen Menschen begegnen. Und dass das Chef, und du hast das Ego angesprochen, mir fällt ein Satz ein von einem Lehrer in Berlin, einem Maestro, der gesagt hat, solange, dass es um dich geht, wenn du vor ein Orchester trittst, und es ist völlig egal, ob ich jetzt in einer Schuhproduktion bin oder Orchester, es geht immer um Menschen, solange es um dich geht, hast du noch gar nichts verstanden. Und das ist natürlich radikal, weil du sagst, okay, ja, mich, ich werde gewählt da von 100 Vorstandsmitgliedern oder so, also habe ich ja auch Verantwortung. Und genau das ist, glaube ich, schon die erste Falle. Nämlich, das ist genau das Ego, dass ich sage, ja, ihr habt mich gewählt und ihr müsst funktionieren, weil ich bin ja der Oberchecker. Und das erlebe ich in so vielen Firmen und vor allem das Fatale, wie sich das resoniert. Also das, ich habe da, glaube ich, natürlich ein großes Geschenk als Orchesterleiter und so weiter, dass ich mit Resonare, mit dem Zusammenklingen direkt arbeiten kann und sofort Missklänge oder das Klima sofort auswirkt auf etwa auf die Schönheit der Musik zum Beispiel. Das ist ein Riesenvorteil. Und, aber was ich gemerkt habe, auch in anderen Firmen, war ein sehr großen Firma in Deutschland, es ist unglaublich, wie sich das Selbstbild der Mitarbeiter verschlechtert, wenn keine ko-kreative, freundliche, vertrauensvolle Kraft ausgeht von der Führungsperson. Also wie sie das Bild, ja, wir sind ja nur eine Nummer und wir sind ja niemand und wir sind ja eh schon Roboter, wie schnell, dass sich das vor allem in großen Firmen oder in Produktionsfirmen heute noch immer verbreitet. Und meine Frage ist, wie du machst ja auch Seminare, aber ich spüre überall noch so viele Defizite, wie können wir das noch verbessern, weil wir beide wissen es, mit der guten Energie und dass es nicht um uns geht, sondern um die Entfaltung der Menschen und das Beste herauszuholen, wäre ein Wunder war. Ich habe es ja selber auch erlebt.
Was ich erstmal anmerken möchte, lieber Friedrich, du hast einen wunderschönen Impuls gebracht, darüber nachzudenken, glaube ich, für alle Beteiligten, nämlich, welche Auswirkungen hat mein Verhalten auf das Selbstbild meines Gegenübers? Weil in dem Moment, wo ich mich selbst erhöhe, erniedrige ich mein Gegenüber. Ja, und da kommen wir ja wieder in diesen Vergleich. In dem Moment, wo ich sehr viel dafür tue, besser dazustehen als mein Gegenüber, hat es natürlich, in dem Moment, wo ich besser dastehe, steht der andere schlechter da. Und wenn das sich reproduziert innerhalb eines Unternehmens, dann hast du eigentlich nur sehr viele Menschen, die ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl haben, sehr schlechtes Bild von sich selbst haben, weil es immer wieder Menschen gibt, die ihnen vermitteln, dass sie besser sind als sie. Und ich glaube, das dürfen wir, ist, glaube ich, ganz entscheidend, einfach zu sagen, nur weil ich mich dafür einsetze, Menschen zu entwickeln, heißt es noch lange nicht, dass ich von größerer Bedeutung bin. Und das ist ja das, worüber du gesprochen hast. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dieser Bezug zum Selbstbild. Welche Konsequenzen hat mein Verhalten auf das Selbstbild meines Gegenübers? Fühlt er sich erniedrigt oder fühlt er sich erhoben? Ja. Und das ist etwas sehr Entscheidendes. Und eigentlich geht es darum, die Menschen eher in dieses Gefühl hineinzuführen, groß zu sein, stark zu sein, wie ein Vater oder eine Mutter es bei ihren Kindern tun. Ja, wenn du weißt, wer hinter dir steht, ist es egal, was vor dir liegt. Du wirst die Menschen stark machen. Und je mehr ich mich in den Vordergrund stelle, so habe ich dich verstanden, je mehr es um mich geht, desto mehr schwäche ich mein Umfeld.
Das ist, ja, Das letztendlich ich mich selbst auch, wenn ich ganz ehrlich bin, weil wir wollen alle, dass es uns gut geht und dass wir glücklich sind. Punkt aus. Das ist doch ein Naturgesetz und ein Grundbedürfnis. Und da liegt so viel Verantwortung in der Führung, weil wir direkten Einfluss haben, welche Schwingung, welche Energie, wie gehe ich in den Raum rein, das alles, was wir eben gesagt haben. Und
was, was ich glaube, die Frage, die du hattest gerade, wie kann ich Menschen dafür gewinnen?
Ja, genau.
Und auch Albert hat von diesem Raum gesprochen, von diesem Gefäß auch. Nee, das war gar nicht Albert, das war, aber wir hatten gerade diese Wortmeldung, es geht doch um diesen Raum. Doch, Albert, du warst Freiraum und Zeitraum. Es geht darum, diesen Raum zu schaffen. Und je weniger ich diesen Raum ausfülle, desto mehr Raum bleibt für meine Mitmenschen. Und allein mein Wille, dass das geschieht, füllt diesen Raum schon aus. Und ich glaube, und das hatte ich diese Rückmeldung, als mich jemand fragte, Bodo, wenn du einen Vortrag hältst, wie schaffst du das, möglichst alle zu überzeugen? Und da war meine Antwort, indem ich es erst gar nicht versuche. Weil ich glaube, dass daraus ein Druck entsteht, der schon wieder zu viel ist. Sondern es geht ja mehr um eine Einladung, eine Inspiration, um eine Ermutigung und sich letztendlich innerlich frei davon zu machen, was die Menschen, die vor mir stehen, damit machen. Sondern ich baue nur ein Gefäß auf, ich baue einen Raum auf und dort darf das entstehen. Aber auch für sich zu akzeptieren, dass nicht jeder jetzt dafür bereit ist, diesen Impuls aufzunehmen. Sondern Carpe diem, die Zeit ist reif. Ja? Also wenn der Moment gekommen ist, dass jemand dafür bereit ist, und wir haben das Bild des Gärtners von Albert gehabt, die Gießkanne, ja, es gibt das Gleichnis vom Wachsen der Saat. Ich kann die Saat sehen, ich kann gießen, ich kann auch ein Gewächshaus drumherum bauen, ich kann optimale Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass diese Blume wächst. Aber ob sie jetzt in diesem Moment wächst oder nicht, darüber kann ich nicht verfügen.
Ja.
Und das zu akzeptieren, ich glaube, das ist ganz entscheidend, weil dann lasse ich los. Das ist das, was auch gerade nochmal gefragt worden ist, diese Fähigkeit loslassen. Dann lasse ich los und erst aus diesem Loslassen heraus entsteht der Raum, wo Menschen wachsen können. Und je mehr ich an dem Gras ziehe, ja, es gibt ja die chinesische Aussage, Gras wächst nicht schneller, weil ich daran ziehe. Je mehr wir versuchen, daran zu ziehen, desto schwieriger wird es und ich glaube, je größer werden auch die Widerstände. Und sich auf das zu fokussieren, was bereit ist, also an Bedingungen, aber auch an Menschen. Wie häufig haben wir uns auch, Mirko und ich, auch uns immer wieder mit Menschen beschäftigt und aufgerieben und gesagt, nee, die sind einfach noch nicht bereit. Und wenn ein Mensch nicht bereit ist für die Entwicklung, dann kann ich alles tun, er wird sich nicht entwickeln, weil Entwicklung ist nichts, worüber ich verfügen kann. Entwicklung, Bereitschaft zur Entwicklung entsteht. Das, was ich tun kann, ist Rahmenbedingungen schaffen. Einen guten Rahmen, ein Gewächshaus, Zeitraum, Freiraum zu schaffen, wo dieses Wachstum geschützt geschehen darf. Dann habe ich alles getan. Das ist alles, was in meiner Macht steht. Und ich glaube, dafür dürfen wir uns einsetzen. Aber wirklich sich auch innerlich frei davon zu machen, wenn es jetzt gerade in diesem Moment nicht gelingt. Und wir haben ganz häufig die Erfahrung gemacht, wir laden ein, wir ermutigen, wir inspirieren. Und 7, 5, 6, 7 Jahre ist das auf taube Ohren gestoßen. Die Menschen waren nicht bereit. Und dann war dieser ein Moment. Und dann ging es los. Ja, das ist, ich habe früher als Kind, gab es diese Fernsehdokumentation Lustige Welt der Tiere. Kennt ihr vielleicht, wo die besoffenen Elefanten dort waren. Also das war so über die Tierwelt in Afrika. Und da kam dann die Trockenzeit und alles war trocken. Und dann kam irgendwann die Szene, da wuchs nichts über Monate. Und plötzlich kam der Regen. Da kam die Gießkanne und plötzlich ging es los. Aber vorher waren die Bedingungen nicht optimal dafür, dass etwas wächst. Und ich glaube, das ist so dieses Bild und das Aufzählen, das Bild von Albert ist, glaube ich, das, woran wir uns orientieren können. Wir können nicht darüber verfügen, dass etwas wächst. Wir können nur darüber verfügen, dass wir optimale Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass etwas überhaupt wachsen kann.
So ein schönes Wort.
Ja, ein wunderbarer Impuls zum Abschluss. Ja, vielen Dank für all eure Wortmeldungen und auch Fragen und Gedanken. Wir sind wie immer ein bisschen über der Zeit, aber ich denke, das passt für alle wunderbar. Ja, Bodo, ein, zwei Gedanken zum Abschluss für den Abend.
Ich will gar nichts sagen, weil es sind heute so viele wertvolle Impulse gekommen. Auch gerade aus dem Kreis der Teilnehmer heraus. Ich habe das Gefühl, das darf einfach so stehen bleiben. Und jeder nimmt sich etwas mit, was ihn angesprochen hat und denkt darüber nach oder geht damit einfach mal in die Stille. Das war so toll heute. Also ich will ja gar nichts dazu sagen. Also mich hat das sehr berührt. Es begeistert mich, was hier heute entstanden ist. Es war sehr schön. Es war einfach schön. Es war sehr ermutigend.